Auch in dieser Woche halten wir Ausschau nach etwas Besseren bei den Nachrichten aus dem beschädigten Leben. In dem Fall, indem wir auf zwei Bücher hinweisen. Das eine versammelt Aufsätze von Tine Plesch. Tine Plesch war Journalistin, war Radiomoderatorin, unter anderem auch beim Freien Radio in Nürnberg, bei Radio Z, und hat sich sehr viel beschäftigt mit dem Geschlechterverhältnis in der Musik, in der Literatur, in der Kunst. Ihre wichtigsten Aufsätze sind nun erschienen im Ventilverlag beim Band Rebel Girl. Geht auf den gleichnamigen Song zurück von der Gruppe Bikini Kill und würdigt quasi Tine Plesch, die Journalistin war, die Lesungen organisiert hat, Vorträge organisiert hat und vor allem hauptberuflich gearbeitet hat als Apothekerin. Und das grenzt sie dann schon ein bisschen ab von vielen anderen, ja, Menschen, die über Musik schreiben, über Kultur schreiben, die eher abgebrüht sind, desillusioniert und vor allem auch an ihrer Karriere interessiert. Das traf auf Tine Plesch nicht zu. Sie hätte sicherlich eine der gefragtesten deutschen Musikjournalistinnen werden können, aber sie hat sich ganz bewusst entschieden für den Job in der Apotheke. Hat ihr einfach den Sprung ins Haifischbecken erspart und konnte dann genau wie dieses auch lachen. 2004 ist Tine Plesch verstorben an einer unerkannt gebliebenen Blutvergiftung und nun würdigt der Ventilverlag Tine Plesch. Mitherausgeber des Buches Rebel Girl ist Jonas Engelmann.
Wahrscheinlich das, was ihre Texte ausmacht, dass sie sich eben selber nicht zu ernst nimmt tatsächlich und dass sie aber trotzdem dieses sich selber nicht ernst nehmen mit einem sehr großen Ernst oder auch die Themen, die sie behandelt, mit einer sehr großen Ernsthaftigkeit dennoch beschreitet. Und das ist, glaube ich, das, was ihre Texte neben dem Humor und der Selbstironie auch ausmacht. Na, wir wollten einerseits die Breite dessen, der Themen, zu denen Tine gearbeitet hat, vorstellen. Und gleichzeitig aber auch so ein bisschen schauen, dass man so auch verschiedene Entwicklungsschritte sozusagen, also ein bisschen so eine Chronologie auch dessen, womit sie sich im Laufe der Jahre beschäftigt hat, aufzeigen. Dass sie sozusagen immer in beide Richtungen geschaut hat. Einerseits zurück dahin, wo sozusagen vergessene Frauen in der Popgeschichte aufzufinden sind und gleichzeitig auch immer sehr stark an dem Aktuellen war, also immer sehr stark auch geschaut hat, das ist gerade interessant. Das war so ein bisschen der Anspruch, dass wir einerseits sozusagen aufzeigen wollten, wie sehr Tine immer an aktuellen Phänomenen dran war und gleichzeitig, wie sie immer auch in die Vergangenheit geschaut hat und versucht hat, dort interessante Frauen auszugraben und gleichzeitig eben dadurch, dass sie ja auch Literaturwissenschaftlerin war, eben auch diese Breite dessen, dass sie eben nicht nur über Popmusik geschrieben hat, sondern auch über Popliteratur, über Literatur im weitesten Sinne auch, Krimis und dann eben auch einen Vortrag, den wir mit reingenommen haben, wo sie über ihre Doktorarbeit spricht. Das wollten wir auch gerne drin haben, um einfach auch diesen Aspekt, der ja auch Tine ausgemacht hat, mit drin zu haben.
Ja, soweit Jonas Engelmann, Mitherausgeber des Buches Rebel Girl, gerade erschienen im Ventilverlag, geht wie gesagt auf ein Lied von Bikini Kill zurück und ist ein Buch, was Essays versammelt und Rezensionen versammelt, der Journalistin und auch Radiomacherin Tine Plesch. Ein Großteil der Texte ist erschienen in der Zeitschrift Tescard, deren Mitherausgeberin Plesch auch seit 1999 war. Wie gesagt, knapp 10 Jahre nach ihrem Tod, Rebel Girl, Popkultur und Feminismus, so heißt es im Untertitel, erschien im Ventilverlag, 238 Seiten dick. Eine Welt, in der alle einander wechselseitig als kompatibel anerkennen und stets das Gemeinschaftliche im Auge behalten, kann schwerlich etwas anderes als die Hölle auf Erden sein. Das ist einer der Sätze, die wir finden bei einem weiteren Buch, um das es hier gehen soll bei den Nachrichten aus dem beschädigten Leben. Einer von vielen tiefgründigen, bissigen, erschütternden und vor allem scharfsinnigen Sätzen, die man findet in einer Sammlung von Magnus Klaue. Verschenkte Gelegenheiten, so heißt das Buch, was gerade erschienen ist, im Saira Verlag.
Ich habe dieses Buch auf Wunsch des Verlags zusammengestellt, obwohl die Texte, die darin versammelt sind, teilweise nicht so recht in dieses Programm von Saira passen, das ja sehr stark doch ein theoretisches Programm ist und die Texte, um die es da geht, eher Gebrauchstexte sind. Darauf bezieht sich auch dieser Titel. Eben deshalb, weil das sowieso was ist, was nicht ganz in dieses Programm reinpasst, habe ich diese Idee dann, nachdem ich länger überlegt habe, eher so angenommen, dass ich versucht habe, mir anhand dieser Sammlung auch mir selbst mal klarzumachen, mit welchen Gegenständen ich mich so in den letzten Jahren beschäftigt habe und welche inneren Zusammenhänge möglicherweise da vorhanden sind zwischen Texten, die aus Anlass von unterschiedlichsten Gelegenheiten, die ich teilweise fast schon wieder vergessen habe, entstanden sind. Also das diente eigentlich so ein bisschen eine Selbstverständigung auch. Darum war ich doch sehr dankbar, dass man mir dieses Angebot gemacht hat.
Soweit Magnus Klaue über sein Buch Verschenkte Gelegenheiten, was gerade erschienen ist im Saira Verlag. Das sind Polemiken, Glossen, Essays, die dann auf 230 Seiten versammelt werden, von einem ganz bemerkenswerten Autor, vielleicht dem bemerkenswertesten Autor dieser Tage. Je tiefer ein Kritiker in der eigenen Bedeutungslosigkeit versinkt, desto stärker wird sein Bedürfnis, sich abzugrenzen. Derlei Distinktionsgehabe ist Magnus Klaue in der Regel fremd. Wir finden nun drei neue Texte in dem gerade erschienenen Band und viele Texte, die bereits erschienen sind, in der Konkret, in Zeitschriften wie Jungle World oder auch Freitag und Bahamas. Eine Kostprobe dieser Texte, hier nun bei den Nachrichten aus dem beschädigten Leben.
Zu den schillerndsten Erinnerungen der Kindheit, vergleichbar vielleicht nur mit den unvergesslich unverstandenen Strophen einiger Wiegenlieder, gehören die Zeilen »Dunkel war's, der Mond schien helle«. Der flache Unsinn der Verse, die ihre witzlose Pointe aus der automatisierten Vereinbarung des Unvereinbaren beziehen, indem sie ein Auto blitzeschnelle langsam um die Ecke fahren und stehend sitzende Leute draußen schweigend ins Gespräch vertieft sein lassen, ist dem Kind, das sie zum ersten Mal hörte, nicht bewusst gewesen. Dieses Unverständnis jedoch war die Voraussetzung eines weit tieferen Verständnisses, das begriffen hat, was das spätere Begreifen vergessen ließ. Dass die Widersprüche, mit deren paradoxem Reiz hier kokettiert wird, gar nicht paradox, sondern wahrhaftig sind. So wie es tintenschwärze Nächte gibt, die erst durch den hellen Schein des Mondes zu solchen werden, kann ein Auto, es sind nicht mehrere, nur ein gleichsam verlorenes Einzelnes, in einer solchen Nacht nicht anders denn langsam, blitzeschnelle um die Ecke fahren, ein Hauch, der gleich wieder verschwindet. Wie das dem menschlich rasanten blitzschnell gleich zweimal hinzugefügte E, dem Wort die sanfte Ruhe der vom Mond nicht überstrahlten, sondern in ihrem dunkel erhellten Nacht verleiht, so nimmt die Ecke, um die das Auto biegt, seiner Fahrt die Gewalt und verwandelt es in ein Mobile, eine so fragile wie flüchtige Erscheinung. In einer solchen Nacht kann es keine anderen Leute als solche geben, die stehend draußen sitzen, schweigend ins Gespräch vertieft. Dass sie stehend sitzen, unterscheidet sie von der dumpfen Gemütlichkeit der die Nacht durchtrinkenden und durchtratschenden Kneipengänger, dass sie sitzend stehen von der agilen Brutalität der Spätheimkehrerhorden. Schweigend ins Gespräch vertieft, statt stumm in der Leere ihres Selbst oder plappernd in der Ödnis ihrer Unterhaltung zu versinken, scheinen sie einen langen Augenblick lang die Fremdheit hinter sich gelassen zu haben, welche doch die glückliche Intimität erst ermöglicht, die sich in dem Tableau ausspricht. Sie sind nicht allein und auch keine Gruppe, sondern einträchtig verstreute Einzelne. Die stille Lebendigkeit der Szene, die in jeder Schattierung von der Urbanität gekennzeichnet ist, die sie fast gänzlich ausblendet, erschien später wieder im Klang des Wortes Rendezvous. Wie die Verse etwas Banaleres meinen, als sie zeigen, klingt in dem Wort mehr und anderes an, als es bezeichnet. Im Französischen zeugt seine Verwendung von Nüchternheit und meint die bloße Tatsache einer Verabredung. Weit eher Sachliches jedenfalls als Intimes. Im Deutschen, das dem Französischen das Reservat der Intimität und dem Amerikanischen das der Geschäftlichkeit zuteilt, ist das Rendezvous etwas verrucht Erotisches. Anders als verrucht oder klinisch erscheint der Sexus im Deutschen nie, dessen Gegenstücke, das Date oder das Meeting, die persönliche und öffentliche Variante jener Herzenskälte bezeichnen, die das Deutsche im Bild des sachlichen Amerikaners genauso verächtlich macht wie die abgründige Intimität im Bild der verruchten Französin. Was in dem Wort zum ersten Mal anklang, geht darin aber nicht auf. Es riefe die Erinnerung an das nie eingelöste Versprechen wach, das sich einst an die Vorstellung der schweigend ins Gespräch vertieften Leute heftete. Wie ihr Gespräch, in das sie sich weder zankend verstrickt noch gedankenlos verloren haben, das sie weder gesellig miteinander verkleistert noch abweisend voneinander trennt, ihnen gewaltlos, in selbstvergessener Konzentration erlaubt, einander gewahr zu werden, geht ihre Sprache als seiner selbstsicheres und sich daher sorglos zurücknehmendes Flüstern ohne Absicht ins Schweigen über, das nicht von existenzieller Tiefe, sondern von der glücklichen Intentionslosigkeit gelungener Vermittlung zeugt. Ähnlich gedämpft und konzentriert, jede Erfahrung aufgeschlossen und doch ganz bei sich, schien die dem Rendezvous gemäße Sprache zu sein. Tatsächlich klang das Wort Rendezvous zuvorderst nach Sprache und sprachlicher Intimität, nach einer allerdings, die einen mit sich und dem Gegenüber distanziert einiges sprechen wäre. In ihm wäre die Sprache weder von ihrem somatischen Impuls abgetrennte, leer und sinnlos in sich kreisende Kommunikation, noch allein auf die eigene Form verwiesener, sich nie von sich selbst lösender Monolog, sondern lebendige Rede an ein vergängliches, einziges Gegenüber. Daher knüpft sich an die Fantasie des Rendezvous notwendig das Angesicht dessen, an den das Sprechen sich richtet und durch den es erst möglich wird. Kein Adressat und kein eingebildeter Empfänger, sondern die wirkliche, mit ihrer vom Leib untrennbaren Sprache gegenwärtige Erscheinung des Einzelnen, der Zweck und Ziel, Ursprung und Absicht der Rede wäre. Der Sexus in der deutschen Verwendung des Wortes Rendezvous auf ebenso verschämte wie lüsterne Weise präsent, käme in dem, was das Wort zum Klingen bringt, sublimiert zu sich selbst. Wie die Rede nicht laut zu sein braucht, weil sie gegenwärtig ist, widerfährt ihm erst dort Gerechtigkeit, wo er sich im gelingenden, ins Schweigen übergehenden Ausdruck erfüllt und vergisst. Vielleicht ist deshalb das Wort Rendezvous, das ja eine Aufforderung ist, im Französischen, der einzige Appell, der sich nur leise sagen lässt. Wer ihn schreit oder auch nur das Ausrufezeichen setzt, das der Bedeutung nach dahinter erscheinen könnte, es dem Sinn nach aber niemals darf, bringt zum Verschwinden, wovon es spricht. Heute ist das Wort sogar als eingedeutschtes aus der Sprache nahezu verschwunden und zu dem Archaismus geworden, der das von seinem Klang evozierte Versprechen schon lange ist. Vielleicht kommen Worte überhaupt gar nicht deshalb außer Gebrauch, weil ihrer lexikalischen Bedeutung keine Alltagserfahrung mehr korrespondiert, sondern weil die an sie geknüpften, im Alltag gar nicht präsenten Evokationen und Fantasien, die ihren Triebgrund bilden, in den Menschen auf nichts mehr treffen, was ihnen entspricht, weil ihrem Klang in den Menschen gleichsam nichts mehr entgegenkommt. Wer aber nicht versteht, was im Wort mitklingt, versteht auch nicht, weshalb die Verse wirklicher sind als die Realität, die sie in witzelnder Absicht entstellen. Umso weniger es verstanden wird, umso leichter lässt sich der Witz kapieren, zu dem sie erstarken.
Ja, soweit Magnus Klaue mit einem der Texte, die gerade erschienen sind im Saira Verlag. Das Buch »Verschenkte Gelegenheiten« ist gerade dort erschienen, 230 Seiten dick. Das sind einige Polemiken, das sind Glossen, das sind Essays von Magnus Klaue.